ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Susanne Henn und dem Thema Klimastreit in der EU bröckelt der Green Deal. Klimaschutz ist in ganz Europa kein Thema mehr, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Anderes scheint jetzt wichtiger. Aufrüstung, um sich vor einem aggressiven Russland zu schützen, Begrenzung von Migration oder auch Erleichterungen für die Industrie, damit der Wirtschaftsmotor nicht noch mehr stottert. Dafür werden bereits beschlossene Maßnahmen aufgeweicht oder auch offen in Frage gestellt. Beginnt hier der Abschied von ambitionierter Klimapolitik in der EU, aber auch in Deutschland, und lässt sich das wieder ändern? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Dr. Oliver Geden, Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, mit Dr. Carsten Drolle, Abteilungsleiter Klima- und Energiepolitik beim Bund der Deutschen Industrie, BDI, und mit Carla Remzma, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future. Frau Remzma, ist es denn nicht verständlich, wenn Klimaschutz in der EU angesichts von Kriegen, Zollstreitigkeiten und Wirtschaftsproblemen etwas in den Hintergrund tritt?
Natürlich kann ich den politischen und auch gesellschaftlichen Reflex verstehen, wenn Leute sagen, ach, wir haben ja gerade andere Krisen. Die Sache ist aber die Klimakrise ist ja überall um uns herum schon da. Also wenn wir uns einmal umschauen, die Hitzewelle vor ein paar Wochen, die in Deutschland und ganz Europa war, jetzt aber auch schon wieder Waldbrände, die Mitte Juli die größte Fläche, die wir jemals in Deutschland gesehen haben, zerstört haben. Waldbrände auch in anderen Teilen Europas, Überschwemmung. Also wir sehen, die Klimakrise ist längst da. Und das, was wir gerade erleben, das ist ja auch erst der Anfang. Das heißt, natürlich müssen wir auch politisch, auch wenn man gerade denkt, es gibt andere Krisen, weiter dafür sorgen zu sagen, okay, wie können wir Klimaziele einhalten, wie schaffen wir diese Transformation und wie schützen wir vor allem Menschen ja vor Katastrophen, die am Ende bedeuten, dass es wirklich um Menschenleben geht, die Frage, können wir auf diesem Planeten eigentlich noch gut leben, die riesige Ungerechtigkeiten produzieren. Und da ist es natürlich auch Aufgabe der Politik zu sagen, natürlich übernehmen wir dafür Verantwortung und sorgen dafür, dass Deutschland und Europa Klimaziele einhalten und da auf Kurs bleiben.
Herr Rolle, wenn jetzt über Klimaziele wieder diskutiert wird, darüber sie vielleicht ein wenig zu verschieben, ein wenig aufzuweichen, ist das dann auch angesichts der Wirtschaftskrise, die wir ja auch haben, industriepolitische Vernunft?
Ja, wir sehen, dass die Europäische Kommission sich wirklich vorgenommen hat, auf der einen Seite Klimaschutz weiter voranzubringen, aber auf der anderen Seite das auch stärker noch in eine Balance zu bringen mit einer Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Und das halten wir auch für bitter nötig, denn das hat der Draghi-Bericht im vergangenen Jahr gezeigt. Das haben auch eigene Analysen von uns im vergangenen Jahr gezeigt. Die Wettbewerbsfähigkeit Europas und insbesondere des Industriestandorts Deutschland ist massiv unter Druck. Wir haben im letzten Jahr abgeschätzt, dass etwa 20% der industriellen Wertschöpfung Deutschlands im Feuer stehen, also wirklich drohen, verloren zu gehen, wenn wir nicht massiv etwas verändern. Insofern wäre es richtig, diese Balance wiederzufinden. Ich sehe auf europäischer Ebene nicht nur in dem Narrativ Clean Industrial Deal, sondern auch in ersten Ansätzen, Omnibus-Pakete, den Versuch, Dinge pragmatischer, flexibler zu formulieren. Aber ich kann nicht erkennen, dass Klimaziele tatsächlich in Frage gestellt werden. Im Gegenteil, die Europäische Kommission will an dem Klimaschutzziel für 2030 festhalten. Sie will genauso auch an dem Klimaschutzziel, nämlich der Klimaneutralität in 2050 festhalten. Das ist auch richtig so. Aber sie sieht eben auch, dass wir in der Art und Weise, wie wir diese Anstrengungen vornehmen, eine bessere Balance hinbekommen müssen. Und dafür sind zunächst erstmal ein paar kleinere Dinge verändert worden, Bagatellgrenzen abgesenkt worden, andere Flexibilitätsmechanismen jetzt eingeführt worden oder diskutiert worden. Das sind sozusagen eher Wege, wie wir Klimaschutz machen. Ich glaube, der Kurs selbst wird auch von dieser Kommission gehalten.
Herr Geden, die Balance, von der Herr Rolle gerade sprach, ist das mit ambitionierter Klimaschutzpolitik in der EU vereinbar?
Also wenn man die jetzigen Ziele als ambitioniert bezeichnet, also die 55% Reduktion bis 2030, die minus 100% bis 2050, dann kann man sagen, für 2030 sind wir einigermaßen auf dem Weg. Da gibt es schon noch eine Lücke, die zu schließen ist. 2050 ist sehr weit weg. Wir haben jetzt eine Diskussion über 2040 Ziele und wie ambitioniert die sein werden. Also ich würde sagen, Berechnung der Kommission, aber auch andere Agenturen zeigen, da ist eine Lücke für das 2030-Ziel. Das zeigen auch die Berechnungen für Deutschland. Und wenn wir jetzt an manchen Stellen vielleicht weniger ambitioniert sind, da wo es schwierig wird, und ich denke, der Verkehrssektor ist da das größte Sorgenkind, damit man sich anschauen müssen, ob das insgesamt noch aufgeht. Was man grob sagen kann, dass wir am Anfang sehr stark in die Dekarbonisierung des Stromsektors investiert haben. Das war insofern auch richtig, als damit nicht so viel Aufwand sehr große Mengen bewegt werden konnten. Aber es ist eben auch eine anonyme Infrastruktur. Und da sind wir sehr weit gekommen. Und jetzt sind wir eher im Bereich Wärme und Verkehr und damit im Alltag der Wählerinnen und Wähler unterwegs. Und da wird es schwieriger, da stößt man eher auf Akzeptanzprobleme und mit der Situation muss man jetzt umgehen. Stichwort Heizungsgesetz in Deutschland und welche Folgerungen eine Bundesregierung jetzt daraus zieht, dass sie beim letzten Mal in massive Widerstände gelaufen ist.
Bleiben wir erst noch mal bei der EU, bei den Zielen, die man jetzt als ambitioniert bezeichnen kann oder auch nicht. Ich hörte da bei Ihnen so ein kleines Fragezeichen, Herr Geden. Aber Sie sprachen ja auch die Lücke schon an, die zwischen den beschlossenen Maßnahmen und dem Ziel besteht. Und Maßnahmen zu beschließen heißt ja auch immer noch nicht, sie umzusetzen. Fällt vieles von dem, über das wir diskutieren oder wovon wir reden, in dem Bereich Papier ist geduldig?
Naja, man spricht bei Klimapolitik immer über die Zukunft und zunächst mal beschließt man ein Ziel und in dem Moment hat man eine Lücke, weil man halt die Maßnahmen noch nicht beschlossen hat und wie Sie richtig sagen, wenn man sie dann beschlossen hat, muss man sie auch umsetzen. Da ist ehrlich gesagt der Track Record der EU gar nicht so schlecht, weil sie auch wirksame Sanktionen aussprechen kann. Man hat eigentlich diese Verfehlungsproblematik viel häufiger in Deutschland. Trotzdem gibt es Bereiche, wo man sieht, dass es schwierig werden wird. Und der eine Bereich ist Verkehr und der andere Bereich ist Landnutzung und Forstwirtschaft. Und da zeigt sich in der Tat schon das Problem des Klimawandels selbst. Die Europäische Union, aber auch Deutschland setzen darauf, dass man netto CO2 aus der Atmosphäre entziehen kann. Das hat auch jahrzehntelang sehr gut geklappt durch die Forstwirtschaft. Und plötzlich hat man dort mit Extremwetterereignissen zu kämpfen, die dazu führen, dass eigentlich im Waldsektor mehr emittiert wird als aus der Atmosphäre gezogen, was uns auch die Bilanz verhagelt. Und dann ist man in Landnutzungskonflikten, in Konflikten mit der Landwirtschaft und es wird schwierig werden, da effektiv nachzusteuern, weil in manchen Bereichen es auch nicht so schnell geht. Im Gebäudebereich können Sie auch heute Maßnahmen erlassen und es dauert lange, bis sie umgesetzt werden. Also ich glaube, auf diese Netto-Null in Deutschland in 2045, in der EU in 2050, auf diesem Weg wird es im Grunde genommen in jedem 5-Jahres-Abschnitt schwieriger, weil die wirklich harten Brocken kommen noch. Und es wird interessant zu sehen sein, wie Politik es schafft, diese Maßnahmen umzusetzen, aber auch in einer Art und Weise, dass sie von Bürger und Bürgerinnen akzeptiert werden. Weil wenn sie das nicht werden, wird es in der Demokratie schwierig für Parteien, diese Maßnahmen weiter umzusetzen. Und ich glaube, genau in diese Phase kommen wir jetzt.
Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir in ganz Europa einen Rechtsruck haben. Auch das Europaparlament und die EU-Kommission sind deutlich rechtslastiger zusammengesetzt, als es die vorherige war. Die meisten dieser Parteien eint, dass sie den Klimaschutz nicht besonders ernst nehmen oder den Klimawandel auch schlicht leugnen, siehe AfD. Muss man, um diese Menschen nicht wieder einzufangen, wieder auf den Klimaschutzpfad zu bringen, also ich meine die Wähler in dem Fall, Frau Remsma, Ziele nicht vielleicht auch ein bisschen aufweichen, um die Akzeptanz zu erhöhen?
Ich glaube nicht, dass Klimaziele aufzuweichen die Akzeptanz für irgendwas erhöht. Das ist ja erstmal eine ganz, ganz absurde Hinstellung, sondern was wir erleben, ist, dass Akzeptanz ganz bewusst zerstört wird. Also dass Politikerinnen und Politiker, die eigentlich ein Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, die vor Jahren auch noch durch Deutschland und Europa gelaufen sind und gesagt haben, hier, wir haben eine Krise, die Klimakrise, wir müssen die ernst nehmen, wir machen da was, dass dieselben Politikerinnen und Politiker sich jetzt hinstellen und sagen, ah, das können wir nicht machen, weil das ist schlecht für die Wirtschaft, weil das ist unsozial. Und das alles sind ja am Ende nur schlechte Ausreden, weil das Unsozialste und das wirklich Schlechteste, was wir für die Wirtschaft tun können, ist, keinen Klimaschutz zu machen. Die Folgen sind ja jetzt schon ganz dramatisch. Ich glaube, ich brauche es nicht zu erklären. Und es ist ja nun mal so, es geht am Ende nicht nur um die Frage, wie geht es meiner Großmutter irgendwie in der nächsten Hitzewelle, sondern auch darum, kann unsere Infrastruktur eigentlich mit diesen Katastrophenereignissen, mit dieser immer weiter eskalierenden Klimakrise umgehen? Und das kann sie schlichtweg einfach nicht, wenn wir uns anschauen, dass der Asphalt auf Straßen aufplatzt in der Hitze, dass Weichen so weich werden, dass sie in der Hitzewelle nicht mehr gestellt werden können, dass es so trocken ist, dass in dem Moment, wo es regnet, der Boden Wasser nicht mehr aufnehmen kann. Das heißt, das Schlimmste, was wir tun können, ist, nichts zu machen. Und wenn wir jetzt aber natürlich erleben, dass Politikerinnen und Politiker durch Deutschland und Europa laufen und sagen, ah, wir können das aber alles nicht machen, dann zerstört das natürlich Vertrauen. Das heißt, um jetzt wieder Vertrauen zurückzugewinnen, um Menschen wieder zu überzeugen, muss man sich hinter die Sache stellen, sagen, warum machen wir das? Man muss politischen Willen beweisen, gute und vernünftige Maßnahmen umzusetzen. Es gibt natürlich Klimaschutzmaßnahmen, die sozial gerechter ausgestaltet sind und welche, die sind es weniger, sich da für die entscheiden, die halt eben gut sind und nicht sich immer hinter so faulen Ausreden zu verstecken, weil am Ende muss man einfach sagen, das Unsozialste, was wir machen können, ist keinen Klimaschutz zu machen.
Ich teile die Einschätzung. Ich glaube, es hilft uns nicht, wenn wir fortlaufend Ziele immer wieder neu diskutieren. Entscheidend ist, was für Maßnahmen legen wir da drunter. Wir sehen jetzt an der Diskussion über ein 2040-Ziel in Europa, wie schwierig die Definition solcher Ziele ist. Das haben Sie richtig beschrieben. Aber noch schwieriger sind die Maßnahmen dahinter, wenn es beispielsweise jetzt darum geht, die Bepreisung von CO2 auch außerhalb des schon bestehenden Emissionshandelssystems einzuführen. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die hier viele Fragezeichen machen und Sorgen haben. Aber wir denken, dass CO2-Bepreisung beispielsweise ein sehr effektiver Weg ist, Klimaschutz zu betreiben, und halten das dann auch für notwendig, sowas europaweit zu machen. Da setzen wir uns auch als deutsche Industrie beispielsweise in Brüssel für ein, auch gemeinsam mit anderen Partnern. Ich denke aber, dass die Akzeptanz für Klimaschutz auch steht und fällt damit, wie es uns gelingt, zu zeigen, dass Klimaschutz auch mit wirtschaftlichem Wohlstand zusammengehen kann. Dass das nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass wir das zusammenbringen können. Gerade vor 2 Wochen hat der Weltenergierat eine Umfrage, die alle paar Jahre machen, wie sieht die Welt die deutsche Energiewende, veröffentlicht. Und da ist die Skepsis gegenüber der deutschen Energiewende gestiegen. Nicht zuletzt auch, weil die ökonomische Performance Deutschlands in den letzten 3 Jahren in Zeiten von Stagnation, Rezession nicht so überzeugend war wie in Jahren davor. Das heißt, sobald wir zeigen können, das funktioniert zusammen, das macht auch wirtschaftlich Sinn, dann tritt hoffentlich auch das ein, was wir ja im Grunde genommen auch alle erwarten, nämlich dass andere folgen und dass Klimaschutz dann wirklich auch global sich durchsetzt.
Und wie funktioniert es zusammen?
Na, es funktioniert dann zusammen, wenn die Einzelregelungen nicht zu eng gefasst sind, sondern wenn wir relativ offene, stabile Rahmenbedingungen schaffen. Wenn wir es schaffen, jetzt Infrastrukturen für sowohl grünen Strom wie auch für grüne Moleküle verschiedener Art für die Zukunft aufzubauen, zügig aufzubauen, so aufzubauen, dass auch die verschiedenen Entscheider damit kalkulieren können, wann kann ich damit rechnen, als Unternehmer beispielsweise, dass ich einen Anschluss an eine Wasserstoffpipeline bekomme und dann auch meine Anlagen umstellen kann, oder wenn ich CCS betreiben möchte, also die Speicherung und Abscheidung von CO2, wann ist das möglich, wann kann ich meine Investitionen darauf ausrichten. Je mehr Sicherheit hier gewährt wird, desto leichter und besser kommen wir da auch voran. Denn noch ist es natürlich immer so, dass solche Investitionen mehr Kosten und dann auch momentan auch noch die laufenden Kosten für die Produktion höher liegen. Es muss also gelingen, dafür Zahlungsbereitschaften zu gewinnen und diese Kostenunterschiede auch zu überbrücken.
Herr Gehden, sehen Sie das genauso? Müssen die Bedingungen, die Rahmenbedingungen möglichst offen gestaltet sein, oder ist das wieder ein Schritt in die Richtung, naja, dann funktioniert es vielleicht halt auch nicht?
Ja, ich glaube, es kommt jetzt den Bereich an, wenn es darum geht, dass man sich auf bestimmte Infrastrukturen festlegen muss für die eine oder andere Technologievariante, dann muss man sich auch irgendwann entscheiden, weil man nicht mehrere Systeme parallel aufbauen kann. Und das, glaube ich, sehen wir an irgendeinem Punkt dann im Verkehrssektor, wo ich schon den Eindruck habe, dass eigentlich der Konsens da ist, es geht langfristig in Richtung Elektrifizierung des Personenverkehrs. Da ist es eher eine Frage des Tempos. Bei anderen Optionen ist es möglicherweise gar nicht wichtig, sich früh festzulegen, und man kann es länger offen halten. Aber es stimmt schon, das höre ich jetzt aus Ihrer Frage raus, dass der Begriff Technologieoffenheit auch inzwischen einen ideologischen Touch hat. Ich glaube, worauf Herr Rolle richtig hinweist, sind die Rahmenbedingungen und auch Absurditäten, mit denen Unternehmen dann manchmal zu kämpfen haben. Nehmen Sie ein Beispiel wie Dekarbonisierung der Stahlproduktion oder auch der Zementproduktion. Es muss dann nicht unbedingt sehr viel teurer sein, vor allen Dingen im Endprodukt, in dem dann der Zement eingesetzt wird oder der Stahl eingesetzt wird. Aber es wird natürlich teurer, und da kann man schon mit Instrumenten arbeiten, wie man diese Differenzen ausgleicht durch staatliche Instrumente oder wie man durch Abnahmegarantiesysteme zumindest beim Staat hilft, bestimmte andere Produktionsverfahren ins Laufen zu bringen, weil am Ende, zumindest für solche Industrien, die auch in der Weltmarktkonkurrenz stehen, es halt schwierig wird, auch nur kleine Mehrpreise am Markt zu realisieren. Das muss man sich dann aber wirklich Branche für Branche angucken. Das macht es ein bisschen komplex, aber das ist gleichzeitig auch eine Folge dieser Klimaneutralitätsziele. Also wenn das Ziel ist, netto kein CO2, keine Treibhausgase mehr auszustoßen, muss man jede Branche oder jede Teilbranche, jeden Sektor daraufhin anschauen, kriegen wir das auf Null, dass da gar keine CO2, gar kein Treibhausgas mehr entsteht, oder brauchen wir bestimmte neue Technologieoptionen, brauchen wir möglicherweise Carbon Capture and Storage, was sehr umstritten ist, oder bleiben da Restemissionen, die wir anderweitig ausgleichen müssen, wie machen wir das? Und ich bin nicht sicher, ob wir alles nur über CO2-Bepreisung lösen können und dann glauben, dann regelt sich das alles von selbst, weil auch Unternehmen nicht zwingend immer 20, 30 Jahre vorausdenken und genauso handeln, wie das im ökonomischen Textbuch steht. Und bei der Wahlbevölkerung, glaube ich, kann man noch weniger voraussetzen, dass sie sich so verhält, wie es im ökonomischen Textbuch steht. Und nur weil man sagt, wir haben hier ein CO2-Bepreisungssystem und der Preis wird immer höher, zum Beispiel für Öl und Gas im Wärmesektor. Und deshalb gehen wir davon aus, dass sie jetzt alle umstellt auf Wärmepumpen und anderes, weil das wäre das ökonomisch Rationale. Da muss man, glaube ich, sich anschauen, worin bestehen Widerstände, Heizungssysteme zu erneuern, wie kann man da unterstützen und wie kann man auch die Kommunikation begleiten. Weil ich glaube, eigentlich ist die grundsätzliche Unterstützung für Klimaschutz in Deutschland hoch. Und dann gibt es natürlich das Problem, dass oft auf andere Länder verwiesen wird. Haben wir auch letzte Woche in Deutschland wieder eine Diskussion gehabt. Und es hilft aber nicht zu sagen, ja, Deutschland hat ja nur 1 oder 2% der globalen Emissionen. Wir haben eine größere historische Verantwortung wegen der Emissionen, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir haben mehr Möglichkeiten aufgrund unseres wirtschaftlichen Wohlstands. Aber wenn der Rest der Welt den Eindruck hätte, diese Vorreiterländer ruinieren sich dabei, wird es schwierig. Dann werden sie uns auch nicht folgen wollen.
Wir sprachen gerade von der Technologieoffenheit oder von verschiedenen Technologien, von denen ja immer die Rede ist, die wir aber noch nicht haben. Was stimmt denn optimistisch, dass wir sie kriegen?
Richtig ist ja, dass wir einen Mix von Maßnahmen brauchen. Ich habe gesagt, zum einen müssen die grünen Moleküle und Elektronen überhaupt da sein, die Infrastruktur muss hochlaufen. Das ist die Voraussetzung sozusagen. Im zweiten Schritt CO2-Bepreisung als ein Element und dann wird es aber, weil an vielen Stellen der Unterschied zwischen der fossilen bisherigen Alternative und der neuen noch in dieser Hochlaufphase auch so groß ist, auch weitergehende zusätzliche Instrumente brauchen. Das sind zum Teil Förderinstrumente, das sind zum Teil Vorgaben beispielsweise für Ausschreibungen, für öffentliche Ausschreibungen, für grüne Produkte, das, was wir grüne Leitmärkte nennen, also den Hochlauf, die Zahlungsbereitschaft für die grüne Eigenschaft von einem Gut irgendwo auch greifbar zu machen und in den Markt zu integrieren, ist die Voraussetzung dafür, dass diese Produkte auch nachgefragt werden. Das ist im Endkundenbereich zum Teil ein bisschen einfacher. Das ist bei global gehandelten Gütern, die zwischen Unternehmen gehandelt werden, schon deutlich schwieriger, da mehr Preise durchzusetzen. Insofern braucht es da irgendwo auch ein Stück weit staatliche Unterstützung, damit diese Eigenschaften irgendwo auch im Preis im Markt gegriffen werden.
Ich würde an der Stelle gerne einmal einhaken, weil was wir hier erleben, ist ja schön, dass wir jetzt ganz technisch komplex beschreiben. Es gibt irgendwie Technologien, wo wir dann hochlaufen können und hochfahren können und dann wird das alles werden. Ich möchte mich nicht darauf verlassen und das geht jetzt nicht gegen alles, wo irgendwie technologische Verbesserungen anstehen, aber so, das kommt ja ganz klassisch mit so dieser Idee von so Wundertechnologien, wo wir denken, ach ja, und dann kommt jetzt riesen CO2-Staubsauger und der wird eigentlich die letzten 30% Emissionsreduktion uns abnehmen. Und darauf möchte ich mich definitiv nicht verlassen, weil das, was wir jetzt gerade schon erleben an Klimakrise, das wird in den nächsten Jahren mehr. Und mich darauf zu verlassen, dass wir irgendwie so eine Wundertechnologie haben, die dann plötzlich die Klimakrise auf magische Art und Weise, ja, aus der Welt zaubert, das ist ein ganz, ganz fataler Mechanismus. Ich glaube, was da ja auch so mit unterliegt in dieser Frage, ist genau die Idee nach Technologieoffenheit. Müssen wir nicht warten, ob noch was anderes kommt, was dann ein bisschen effizienter und noch ein bisschen besser die Klimakrise eindämmt und Emissionen einspart. Und am Ende müssen wir ja sehen, dass Technologieoffenheit am Ende, es gibt die gar nicht in unseren aktuellen Systemen. Wir haben ja immer schon mal Entscheidungen für bestimmte Technologien getroffen. Also man hat ein ganzes Netz an Tankstellen beispielsweise aufgebaut und damit zementiert, dass für die nächsten Jahre und Jahrzehnte unsere Autos mit fossilen Energien betrieben wurden. Das heißt, wenn man jetzt die ganze Zeit auf Technologieoffenheit beharrt, bedeutet ja, dass wir uns an einem fossilen Status quo festhalten, dass wir sagen, ja stimmt, wir machen so lange weiter mit Kohle, Öl und Gas, bis diese magische Technologie kommt, die vielleicht nicht kommt. Und ich verstehe total diesen Reflex, sich da an so einer Sehnsuchtstechnologie irgendwie festzuhalten. Die kommt dann, die löst alle unsere Probleme und eigentlich müssen wir gar nicht so richtig was ändern. Fakt ist, viele von den Technologien, die wir brauchen, die haben wir schon. Also gerade wenn man in den Energiebereich schaut, dann wissen wir, erneuerbare Energien können ganz, ganz, ganz massiv zur Dekarbonisierung des Strom- und Energiesektors beitragen. Gerade erleben wir aber, wie eine Wirtschaftsministerin in Deutschland sich hinstellt und sagt, ach ja, mehr Gas, wir wollen vor Borkum nach Gas bohren, wir wollen Gaskraftwerke an den Markt bringen, viel mehr. Wir wollen auch ansonsten in Bayern nach Gas bohren und da dieses neue Zurückbesinnen auf die fossilen Energien ist natürlich genau der Schritt in die falsche Richtung. Und da muss ganz klar sein, dass man da eben jetzt nicht plötzlich so Rückschritte machen kann. Die Energiewende macht total enorme Fortschritte und das muss noch schneller gehen. Die Erneuerbaren haben unglaublich viele Vorteile, wenn man sich anschaut. Wir machen uns nicht abhängig von fossilen Autokratien wie Putin oder auch im Zweifelsfall jetzt Trump, der großartig gefracktes Gas aus den USA nach Deutschland importieren möchte. Also da sehen wir auch politisch gerade, dass es nicht nur eine Debatte um Ziele ist, bei denen es zurückgeht, sondern auch auf der technologischen Ebene, wo wir ja eigentlich die meisten Sachen tatsächlich schon haben. Und diese Idee von, das löst sich alles in 10 Jahren magisch selber durch irgendwelche technologischen Errungenschaften, ist einfach brandgefährlich, wenn man ehrlich ist, weil es ist auch eine Entscheidung für, ach, im Zweifelsfall nehmen wir halt sehr viel Klimakrise hin, wenn diese Technologie nicht kommt. Und das bedeutet, uns sind am Ende auch Menschenleben egal.
Das würde ich gerne hinterfragen, weil ich eigentlich nicht erkennen kann, dass wir hier in Attentismus warten, bis irgendwas passiert, sondern wir haben ja sehr harte Regulierung, die Jahr für Jahr CO2-Minderung vorschreibt, nachhält, prüft. Wir als Industrie, mindestens die großen Anlagen der Industrie und die gesamte Stromerzeugung unterliegen dem Emissionshandel. Der ist in seinen jährlichen Minderungen, in seiner Anstrengung sozusagen, in seinem Ehrgeiz nochmal fast verdoppelt worden, von 2,2 auf jährlich 4,4% ab 2028 dann Minderungspfad. Da wird sehr genau geguckt, wer wie viel emittiert und Zertifikate nur dafür gewährt, dass es sozusagen auch in Summe passt. Das ist ein sehr hartes Regulierungsinstrument. Und wenn wir ein zweites solches Instrument, einen zweiten Emissionshandel für die anderen Bereiche, die heute da noch nicht erfasst sind, im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich mit aufbauen, dann glaube ich schon, dass auch das eine wesentliche Wirkung hat. Es wird vielleicht nicht ausreichen, aber es hat schon eine wesentliche Wirkung. Gerade wenn wir auch zurückschauen, sind die Bereiche, die im Emissionshandel in der Vergangenheit unterlagen, die beiden, Energiewirtschaft und Industrie, die da auch ganz gut auf Zielpfad liegen. Also,
naja, ich, Rolle, also da würde ich gerne einmal einhaken, weil was wir sehen ist, dass ja der europäische Zertifikatehandel, über den Sie sprechen und auf den Sie sich positiv beziehen, ja aber auch massiv im Angriff steht. Und er ist gerade im Bereich Gebäude und Verkehr, wo er 2027 starten soll, das Instrument, mit dem einerseits jeglicher Klimaschutz gemacht werden soll. Und gleichzeitig gibt es massive Widerstände aus verschiedensten europäischen Ländern, ob er überhaupt eingeführt werden soll oder aber mit Preisgrenzen. Und am Ende muss man sagen, wenn man einen Emissionshandel mit Preisgrenzen hat, bedeutet das, dass wenn der Preis höher steigt, werden mehr Zertifikate auf den Markt gegeben. Und dann ist die Obergrenze für Zertifikate halt auch schon wieder hinfällig und dann erreicht man Ziele eben nicht mehr, weil es plötzlich mehr Zertifikate gibt als geplant. Und da muss man schon einmal sagen, dass dieses Instrument so unter Beschuss steht, dass Europa anscheinend nicht in der Lage ist, an vielen Stellen zu sagen, wir kommen hier zusammen, dass da massive Rückschritte drohen. Ein Instrument, auf das man sich eigentlich mal geeinigt hat, aber so krass in der Kritik steht, dass aber auch die Mitgliedsländer so unwillig sind, zum Beispiel zu sagen, sie präsentieren Pläne, wie sie diese Kostensteigerungen, die dann ja im Privathaushaltsbereich auch anfallen würden, sozial ausgleichen wollen. Das ist jetzt in den letzten Monaten passiert. Eigentlich hätten die Mitgliedsländer Pläne vorlegen müssen, wie würde die soziale Abfederung aussehen. Leasing für Wärmepumpen, Social Leasing für E-Autos, jetzt mal als so Beispiele, wie man Menschen unterstützen kann, dann in der Dekarbonisierung auch in den Privatbereichen, dass es nicht passiert. Und da sehen wir schon, dass einfach in der EU gerade in diesen Bereichen massive Rückschritte drohen, beziehungsweise die Instrumente, mit denen geplant wird, nicht in der Form kommen, wie wir sie eigentlich bräuchten.
Klimastreit in der EU bröckelt der Green Deal. Das ist unser Thema heute im SWR Kulturforum. Herr Geden, wenn man die ambitionierten Ziele der EU sieht, die zumindest noch bestehen, aber natürlich unter Beschuss stehen, gerade von Ländern wie in Italien, Tschechien, Polen, die niedrigere Standards wollen, auch Frankreich stellt das Ziel 2040 in Frage. Wenn man aber auch gleichzeitig sieht, dass andere Großemittenten wie die USA sagen, wir machen aber da gar nicht mehr mit, oder China sagt, wir machen aber nur in unserem Tempo, ist es dann nicht vernünftig, wenn die EU ihre Ziele auch anpasst?
Das hängt davon ab, was man glaubt, wo die Welt langfristig landen wird. Und wenn man sich China anschaut, China ist immer sehr sensibel, wenn es darum geht, dass von dem Land von außen was verlangt wird. Aber gleichzeitig, wenn man sich deren Industriepolitik anschaut, setzen sie schon darauf, dass sich die globale Wirtschaft dekarbonisieren wird. Und sie versuchen dort Vorreiter zu sein. Nicht nur bei Stromerzeugungstechnologien, also Solar und Wind, sondern auch bei Batterien, bei Mobilität Das heißt, man sieht, dass jemand, der gleichzeitig immer noch Kohle ausbaut, trotzdem irgendwie global eine Richtung erkennt. Das ist keine Verweigerungshaltung, das ist eher die Haltung, wir müssen das gar nicht machen, weil wir haben die Atmosphäre ja nicht so viel belastet bislang. USA ist interessant, das geht immer hin und her, je nachdem, wer gerade in der Administration ist. Und ist schwierig für den Rest der Welt, aber schwierig auch für die Wirtschaft dort, weil es keinerlei richtigen Planungshorizont gibt. Und die EU ist gut beraten, an diesem 2050-Ziel festzuhalten. Bei dem 2040-Ziel, das die EU-Kommission jetzt mit -90% vorgeschlagen hat, darf man gespannt sein, ob die Mitgliedstaaten und das Parlament sich am Ende auf dieses Niveau einigen werden. Aber wenn es da ein bisschen was an Abstrichen gibt, ist das auch noch nicht zwingend das Ende der Welt. Also man kann sich schon selber ein bisschen Flexibilität gönnen. Es wird jetzt diese Diskussion geben über die Anrechenbarkeit internationaler Zertifikate. Ich glaube, das kann problematisch werden, weil wir hatten schon mal eine Phase, in der die zugelassen waren. Also Emissionsminderungen von außerhalb der EU, manchmal sehr schwer zu kontrollieren, was da tatsächlich passiert, die dann in der EU gegengerechnet werden können.
Da möchte ich mal kurz erklärend eingreifen. Ja. Da steht zur Diskussion, dass ab 2040 oder bis 2040 3% der Emissionen, die man einspart, irgendwo sonst auf der Welt eingespart werden können, ja, und man dafür Zertifikate kauft. War das der Sinn der Übung, als man von 90% Minderung sprach? Das Problem besteht ja auch, Sie sagten es, wir hatten das Instrument schon mal, da wurden die Emissionsminderungen zum Teil doppelt angerechnet in Europa und in dem Land, in dem sie geschahen.
Ja, es gab unter dem Kyoto-Protokoll ein internationales System und es hat im europäischen Emissionshandel, der eigentlich begrenzt, wie viel emittiert werden darf im Stromsektor und der Industrie, im Grunde das System ausgehöhlt. Dann hat man das auf EU-Ebene gesehen und hat im Grunde genommen diese Zertifikate rausgedrängt und gesagt, wir müssen alles zu Hause machen, und im Grunde genommen fand das jeder auch in Ordnung so. Unter dem Pariser Abkommen, also nach Kyoto, gab es international eine neue Runde, wieder so ein System aufzubauen mit dem Argument, es könnte günstiger sein, man bringt Investitionen in anderen Ländern in Gang. Und jetzt kommt diese Debatte wieder und bislang steht das Versprechen im Raum, aber diesmal machen wir das ganz seriös und da kommt es natürlich dann auf die Kriterien an. Es war ein bisschen überraschend, dass das plötzlich für 2040 wieder auf die Agenda kam und jetzt kombiniert mit dem Argument, wir würden es aber nur für das 2040-Ziel machen, was ich mir nicht so recht vorstellen kann. Also die Kommission macht immer neue Gesetzgebungsvorschläge, Mitgliedstaaten und Parlament entscheiden jetzt darüber. Das heißt, wir wissen noch nicht, was wir da am Ende bekommen werden. Aber es ist eben ein Zeichen, dass man gerne eine möglichst hohe Zahl hätte, es aber dann doch vielleicht nicht ganz so ernst meint. Und ich finde, das kann man aus guten Gründen kritisieren. Also wenn man weniger machen will, dann fände ich es immer noch besser, man sagt 85% ohne die internationalen Zertifikate als 90 mit, weil wir nicht so richtig wissen, in was für eine Welt wir uns da hineinbegeben, welche Qualität diese Zertifikate haben werden, ob es wirklich bei 3% bleibt.
Ja, also ich denke, dass dieses Handelsinstrument sehr sorgfältig angefasst werden muss. Da ist jetzt 10 Jahre drüber verhandelt worden. Jetzt auf der COP in Baku ist der Rahmen dafür abgeschlossen worden, sodass jetzt im Grunde genommen wieder eine Voraussetzung dafür besteht, ein solches Instrument zu schaffen. Richtig ist, es gab in der Vergangenheit Missbrauchsfälle und man muss ein sehr gutes System aufbauen, was die Zertifizierung, die Qualität dieser Zertifikate sicherstellt. Das muss die Voraussetzung sein. Das ist ja auch sehr eng eingegrenzt. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt relativ bald ein Signal brauchen, auch in der Industrie, dass 2038 nicht das letzte CO2-Zertifikat im Emissionshandel ausgegeben wird, weil danach sonst keine Anlage mehr laufen darf, die irgendwo noch emittiert. Und das hemmt nicht irgendwann in der Zukunft, sondern zum Teil heute schon Investitionen, notwendige Reinvestitionen, zum Beispiel in Raffinerien, in andere Großanlagen, die über 15, 20 Jahre abgeschrieben werden. Wenn die nicht wissen, dass sie nach 2038 irgendwo noch in Betrieb sein dürfen, dann wird schon heute nicht mehr investiert. Das ist eine der Herausforderungen, weswegen wir sicherstellen müssen, dass der Handel mit Zertifikaten auch nach 2038 weitergeht, sonst ist das eine Investitionsbremse sehr unmittelbar und das ist, was wir jetzt auch schon als Rückmeldung von einzelnen Unternehmen bekommen. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, damit auseinandersetzen, allerdings in der Tat mit sehr hohen Qualitätsstandards, die aber auch die Chance bieten, meine ich, auch private Transfers in den globalen Süden zur Unterstützung von Klimaschutz vor Ort mit zu incentivieren. Denn ich glaube nicht, dass all die Erwartungen von globalen Transfers über ein Finanzausgleich, einen internationalen Finanzausgleich über öffentliche Haushalte, dass das wird tragen können. Ich denke, das wird nicht passieren und damit werden auch viele Erwartungen sonst enttäuscht werden.
Aber Herr Rolle, wenn Sie sagen, der Zertifikatshandel muss über 38 hinausgehen, welchen Zeithorizont haben Sie denn da im Blick? Weil irgendwann muss ja Schluss sein.
Nein, ich glaube nicht, dass irgendwann Schluss sein muss, sondern es muss netto null erreicht werden. Das heißt aber nicht, dass nicht irgendwo noch CO2 emittiert wird. Das heißt aber, dass gleichzeitig für jedes emittierte CO2 an anderer Stelle CO2 eingefangen oder in die Erde verbracht werden muss oder über verschiedene Technologien sozusagen ausgeglichen werden muss. Wir werden in der Landwirtschaft nie auf null kommen. Und es wird auch wahrscheinlich in der Industrie einige kleine Restemissionen geben, die sehr schwer und zu extrem hohen Kosten, wenn überhaupt technisch, völlig einzufangen sind. Entscheidend ist, dass wir ein System finden, was uns garantiert, dass wir netto keine zusätzlichen Emissionen emittieren und damit die Erreichung der Klimaschutzziele notwendig macht.
Wir haben in der Industrie ja schon eine relativ hohe Emissionssenkung gesehen, die natürlich auch daraus resultiert, dass die Industrie in der letzten Zeit geschwächelt hat. Aber auch ohne das wäre es der erfolgreichste Bereich in Deutschland. Der Verkehrssektor, der Wohnsektor, da passiert viel zu wenig. Da erreichen wir auch EU-Ziele nicht. Frau Remzer, was muss denn da jetzt ganz dringend passieren?
Naja, wir brauchen als allererstes eine Regierung, die wirklich sagt, wir nehmen Klimaschutz ernst und wir setzen die Dinge um, zu denen wir ja nicht nur uns bekannt haben, sondern zu denen wir ja real verpflichtet sind. Und das heißt insbesondere in den Bereichen, wo es in die Leben der Menschen reingeht, ganz konkret zu sagen, hier muss sich was ändern. Und es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt als Klimaaktivistin sagen, das ist alles total easy. Aber es ist total klar, das muss passieren. Weil wenn es nicht passiert, wenn wir nicht Emissionen senken und wenn wir jetzt nicht konsequent damit anfangen, dann macht es das für fast alle Menschen, die nicht gerade so reich sind, dass sie sich irgendwie freikaufen können von allen Folgen der Klimakrise. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich muss es nicht nochmal erklären. Schlimmer. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir uns die Bereiche Gebäude und Verkehr angucken, einmal klar sagen, was braucht es da? Es braucht bezahlbaren Klimaschutz für alle Menschen in Deutschland. Und das bedeutet, man darf keine neuen Öl- und Gasheizungen einbauen. Es ist doch, wenn wir uns einmal anschauen, wie lange eine Heizung läuft, über 20, 30 Jahre, manchmal sogar noch länger, völlig absurd zu sagen, in einem Moment, wo wir die Möglichkeiten haben, fossilfreie Heizsysteme einzubauen, baut man eine neue Öl- oder Gasheizung ein. Und da muss man auch als Staat regulativ eingreifen, weil genau das, wie es vorhin in der Debatte auch schon gesagt wurde, wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass jede und jede Person sich jetzt darüber Gedanken macht, wie wird der Öl- und Gaspreis 2040, wenn dann irgendwie der europäische Zertifikatehandel ist, da sein und wird sich das dann ökonomisch lohnen im Vergleich zur Wärmepumpe, sondern da auch klare Vorgaben zu machen und natürlich aber Förderinstrumente zu haben, die den allermeisten Menschen bei der Finanzierung von dieser Transformation hilft. Selbiges gilt im Verkehrsbereich. Und dass das geht, das zeigen auch ganz viele Länder schon. Also wenn wir einmal einen Blick Richtung Frankreich, da gibt es Social Leasing Systeme, wo Leute, die einen Arbeitsweg haben und auf dem ländlichen Raum wohnen, der irgendwie länger ist als, ich glaube, irgendwie 7 Kilometer, können da für unter 100 Euro im Jahr ein E-Auto leasen. Ähnliche Systeme für eine Wärmepumpe, wo dann am Ende klar ist, mit der Wärmepumpe steigen deine Energiekosten gar nicht, sondern es ist, wird erstmal für eine relativ lange Laufzeit garantiert, dass es die gleichen Kosten sind wie bei dem vorherigen Heizsystem, was wahrscheinlich fossil war. Und das sind alles Möglichkeiten, wenn der politische Wille da ist, wie man auch bezahlbaren Klimaschutz machen kann, auch in den Bereichen und Sektoren, wo es eigentlich immer so, das ist so schwer, das können wir nicht machen, das ist die Menschen, die Bezahlbarkeit. Weil die Sache ist ja die, die wenigsten Menschen wollen das Klima zerstören. Die allermeisten Menschen sagen, wir wollen, dass ich, dass meine Kinder, dass zukünftige Generationen noch gut auf diesem Planeten leben können. Dass die Regierung gerade sich so dagegen stellt, sagt irgendwie jetzt das Heizungsgesetz doch zurück abzuwickeln. Ach, auf EU-Ebene schwächen wir doch alle die Systeme, die wir haben, ab. Das ist ein Riesenskandal, weil am Ende stellt es sich auch gegen die Interessen von Menschen. Und wir hätten die Mittel in der Hand und es fehlt gerade vor allem am politischen Willen, genau die umzusetzen.
Jetzt sagen Sie gerade, die Bevölkerung, die Mehrheit der Bevölkerung will Klimaschutz. Ja, das sagt jetzt noch die Hälfte. Vor 4 Jahren waren es über 2/3. Und dass ich Klimaschutz will, heißt ja nicht unbedingt, dass ich mein Verhalten ändern möchte. Sehen Sie da eine Bereitschaft dagegen in der Bevölkerung?
Ja, ich glaube, es ist schwierig, von der Bevölkerung zu sprechen. Und ich bin auch immer skeptisch bei den Zahlen, die ich in solchen Befragungen sehe, weil es schwankt. Sie haben recht, es kommt darauf an, beziehen die Menschen das dann eigentlich auf ihr eigenes Verhalten, auf das Verhalten der anderen? Geben sie nicht oft auch erwünschte Antworten? Ich glaube, dass man das auch dann real in solchen Wahlkampagnen sieht. Also wir kritisieren dann oft die Parteien dafür, wie sie agieren. Aber sie reagieren eben auch auf Stimmung in der Bevölkerung. Und ich glaube, im Moment hat das Thema Klimaschutz nicht die Konjunktur. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, auch das wird sich wieder ändern, weil die Klimakrise nicht weggeht und sich absehbar verschärfen wird. Das heißt, man hat im Grunde genommen eher das Problem, wie man jetzt durch dieses Wellental durchkommt. Und Frau Remzmer hat darauf verwiesen, was in anderen Ländern passiert. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, mit dem wir uns in Deutschland auch mehr beschäftigen müssen. Wir sind nicht in jedem Bereich der Dekarbonisierung Vorreiter. Da aber alle EU-Länder, zumindest die westlichen und nordwestlichen, ähnliche Standards und ähnliche Ziele haben, kann man sich zum Teil auch ganz gut in Nachbarländern ansehen. Was machen die besser? Das Thema Social Leasing in der E-Mobilität ist schon genannt worden. Das ist Frankreich. Im Wärmesektor ist zum Beispiel Dänemark weiter vorne, setzen zum Beispiel sehr viel stärker auf Fernwärme als wir. Und ich glaube, der dritte Lernbereich ist, wie gehen eigentlich Parteiensysteme damit um? Wenn Sie eine Partei haben oder zwei, die Klimathemen und Dekarbonisierungsthemen zur Mobilisierung nutzen in polarisierender Absicht, dann ist es verführerisch, als Partei in der Regierung möglicherweise auch von Dingen Abstand zu nehmen. Also früher hatten wir, glaube ich, in Deutschland einen sehr viel stärkeren nationalen Konsens, in welche Richtung wir gehen wollen. Und ich glaube, der ist zum Beispiel bei der Diskussion um das Heizungsgesetz dann wirklich aufgebrochen. Also wo der Minister Habeck jetzt so recht gesagt hat, jeder findet Klimaneutralität 2045 gut, ein neues Heizungssystem läuft in der Regel 20 Jahre oder länger, also dürfen wir doch jetzt eigentlich keine fossilen mehr einbauen. Das war sozusagen die vernunftgeleitete Ansatz und der ist dann an der politischen Realität gescheitert.
Aber kann ich von Regierenden denn keine Vernunft erwarten? Also wäre es nicht Aufgabe der politisch Handelnden, eben diesen Stimmungen nicht nachzugeben, sondern stärker in die Richtung zu gehen, Leute, wir müssen da jetzt durch?
Ja, ich glaube, Herr Habeck hat das auch versucht, aber dann gibt es halt in Demokratien Wahlen und wenn Sie Oppositionsparteien haben, die dagegen mobilisieren und in dem konkreten Fall, glaube ich, gab es auch eine Regierungspartei, die dagegen mobilisiert hat, dann müssen Sie mit dem Teil der Realität auch umgehen. Ich glaube, wir unterschätzen auch andere Elemente, dass wir in manchen Bereichen nicht die Kapazitäten der Verwaltung haben, mit diesen Herausforderungen in dieser Geschwindigkeit umzugehen, dass wir stellenweise nicht die Handwerker haben, um diese Sanierungsraten überhaupt zu realisieren. Das heißt nicht, dass wir das nicht alles sehr viel besser machen könnten, aber es ist völlig richtig, politische Probleme fallen auch nicht vom Himmel. Die werden auch von Parteien und auch von Medien sozusagen mitkonturiert und das kann man auf die eine oder andere Weise machen. Aber Sie können in der Demokratie keiner Oppositionspartei verbieten, ein Klimathema als Mobilisierungsthema zu begreifen und dann müssen Sie damit umgehen. Und es ist in der letzten Woche auf europäischer Ebene zu beobachten gewesen, dass die Fraktion der Rechtsaußenparteien mit Erfolg versucht hat, die Verhandlungszuständigkeit innerhalb des Europäischen Parlaments für die Revision des Europäischen Klimaschutzgesetzes zu bekommen. Das wird das Verhandlungsergebnis nicht maßgeblich beeinflussen, weil ja die Verhandlungsergebnisse im Parlament davon abhängen, wie die Mehrheiten dort sind. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass Rechtsaußenparteien in Europa jetzt Klimaschutz oder Klimaschutzmaßnahmen, die von ihnen abgelehnt werden, als Mobilisierungsthema offensiv aufgreifen. Und damit kommen wir, glaube ich, wirklich in eine neue Phase, in der sich Regierungsparteien überlegen müssen, wie genau gewinnen wir oder behalten wir die politische Unterstützung.
Dennoch finde ich es doch bemerkenswert, dass wir in Deutschland mindestens in dem demokratischen Spektrum der Parteien einen ungewöhnlich breiten Konsens zu den Klimazielen haben. Wenn ich das auch international vergleiche, die USA sind eben schon mal genannt worden, rein ins Klimaschutzabkommen, raus aus dem Klimaschutzabkommen. Da ist sehr viel mehr Volatilität und Spaltung im Grunde genommen auch der Gesellschaft, für mich zumindest beobachtbar. Wir sehen in China eine andere Strategie, die wahrscheinlich stärker industriepolitisch motiviert ist. Das heißt, da ist Klimaschutz wahrscheinlich eher der Nebeneffekt und da geht es darum, zügig Elektrifizierung zu investieren und da auch Marktführer zu werden mit all den Anwendungen und all dem, was technologisch da dranhängt. Aber innerhalb Europas und auch international sehe ich in Deutschland, was die Ziele angeht, eigentlich einen relativ breiten Kompromiss. Was jetzt ansteht, ist dann eher die Frage, wie komme ich effizient zu diesen Zielen? Was sind die Instrumente? Und was wir eben diskutiert haben, was hilft uns denn? Wie können wir auch das System und diesen Ausbaupfad so effizient wie möglich ausgestalten? Das ist jetzt, finde ich, die große Herausforderung, die vor uns liegt, weil es natürlich riesige Investitionen sind, die vor uns liegen. Und es hängt stark davon ab, wie wir es machen, ob das leistbar ist oder nicht. Ein Teil liegt jetzt auch darin, zunächst nochmal zu dimensionieren, wie groß muss dieses Energiesystem, wie groß muss vor allen Dingen auch dieses Stromsystem sein. Da haben wir vor 3-4 Jahren, auch wir als BDI, Annahmen getroffen, die von der Wirklichkeit überholt worden sind. Also die Stromnachfrage ganz konkret ist nicht so stark angestiegen, wie wir und viele andere Studien das noch vor einigen Jahren vorher gesehen haben. Sie wird perspektivisch steigen, aber sie wächst langsamer als gedacht, auch weil Industrie schwächelt. Also müssen wir auch schauen, wie reagieren wir bei dem Ausbau unserer Infrastrukturen darauf. Das ist das, was die Regierung jetzt mit einem Monitoring ja auch anstrebt, bis zum Ende des Sommers vorzulegen, damit wir Angebot und Nachfrage enger synchronisieren und damit effizienter werden, damit das investieren, was nötig ist, aber nicht ein zu großes oder ein falsch dimensioniertes System aufbauen, was wir am Ende dann lange abbezahlen, aber nicht wirklich nutzen können.
Frau Remsmer, sehen Sie das auch so?
Also ich würde noch mal kurz auf diese Frage von was ist denn leistbar oder stemmbar zurückkommen, weil das wird ja ganz oft gemacht, als könnte man jetzt abwiegen, okay, ach, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und die hat ganz stark irgendwie gesagt, wir machen Wirtschaft und wir gucken jetzt mal. Also Katharina Reiche, unsere neuere Wirtschafts- und Energieministerin, ist da ja auch ganz vorne dran. Ich würde da auch an der Stelle nochmal sagen, ich finde nicht, dass in Deutschland die Klimaziele gerade unumstritten sind innerhalb der demokratischen Parteien. Wir sehen eine Wirtschaftsministerin aus der CDU, die sich hinstellt und sagt, naja, die sind aber ein bisschen rigide und da müsste man doch vielleicht nochmal ran. Und ein Bundeskanzler Friedrich Merz, der auf Nachfrage dem auch nicht widerspricht, sondern sagt, ja, stimmt, kann man ja mal schauen, ob das nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen flexibilisiert werden kann. Und da würde ich sagen, ist der Konsens innerhalb der CDU auf jeden Fall, was das Bekenntnis zu den Klimazielen und Klimaneutralität 2045 in Deutschland angeht, nicht so hoch, wie er sein müsste, dafür, dass wir als Industrienation natürlich die Verantwortung haben, was auch nochmal vom Bundesverfassungsgericht 2021 bestätigt wurde, zu sagen, hier muss mit Klimaschutz vorangegangen werden und klare Zwischenziele zu haben, um auch zukünftige Generationen vor übermäßigen Belastungen zu schützen. Jetzt einmal zurück aber zu der Ausgangsfrage, was ist denn leistbar oder stemmbar? Es ist eben nicht so, dass wir einfach sagen können, wir wägen jetzt ein bisschen mehr Erhitzung, Klimakrise ab gegen ein bisschen mehr Wirtschaftswachstum und entscheiden uns dann dazwischen, okay, was ist denn irgendwie leistbar und was nicht. Weil was total klar ist, ist, was wir uns eben nicht leisten können, was wirklich als Gesellschaft nicht stemmbar ist, ist eine Eskalation der Klimakrise und das immer weitere Fortschreiten und das Verschieben von Klimaschutz. Was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, macht es ja eben ganz, ganz deutlich. Unsere Gesellschaft, unsere gesamte Infrastruktur ist überhaupt gar nicht für die Klimakrise ausgerichtet. Wir haben die alle gebaut in Jahren und Jahrzehnten, da war es eben nicht so heiß wie jetzt gerade. Wir erleben, wie plötzlich das Niedrigwasser im Rhein, die Industrie bedroht, weil die Schiffe können nur noch mit halber Ladung fahren. Die Elbe, da ist das Niedrigwasser so enorm, dass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fast immer Niedrigwasser sein wird, was auch da die Schifffahrt massiv beeinträchtigt. Es sind Hitzewellen, die unsere Krankenhäuser gar nicht verarbeiten können, weil so viele Leute plötzlich unter den Folgen der Hitzewellen in den Krankenhäusern sind. Also wir sehen, unsere Gesellschaft, unsere Infrastruktur ist gar nicht ausgerichtet darauf und darauf können wir uns auch irgendwann nicht mehr anpassen. Also und deswegen ist, glaube ich, diese Frage von was ist leistbar oder was ist stemmbar, eine, die völlig an der falschen Stelle ansetzt. Wir haben 2015 das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, da drin steht 1,5 Grad Klimaneutralität und diese ganzen Sachen, die stehen und da kann man jetzt nicht sagen, okay, was ist leistbar und stemmbar, die Ziele sind da, jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin?
Wir sind am Ende dieses SWR-Kulturforums und deshalb an Sie alle noch eine Abschlussfrage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Bröckelt der Green Deal in der EU oder ist das nur eine kleine Stimmungsdelle? Herr Rolle.
Nein, der Green Deal bröckelt nicht, aber er wird hoffentlich in wirtschaftlich etwas gangbarere Bahnen gelenkt, sodass er umsetzbarer ist und damit auch nachhaltiger.
Der Green Deal droht zu bröckeln. Gerade gibt es auf jeden Fall noch Widerstand innerhalb der EU und es ist ganz klar, dafür muss sich auch eine deutsche Bundesregierung wieder und wieder einsetzen und stark machen, dass es jetzt Rückhalt gibt für konsequenten Klimaschutz innerhalb der EU.
Ich glaube, er bröckelt, aber nicht im Zentrum, aber in Randbereichen. Aber man kann auch noch nicht sagen, wo es hingeht. Also die neue EU-Kommission hat gerade erst angefangen, das Parlament auch. Ich glaube, es ist ein bisschen offener als vor 3-4 Jahren, wohin die europäische Reise geht.
Und das war's für heute im SWR-Kulturforum. Klimastreit in der EU bröckelt der Green Deal. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Carla Remzma von Fridays for Future, bei Dr. Carsten Roller, Abteilungsleiter Klima- und Energiepolitik beim Bund der Deutschen Industrie, und bei Dr. Oliver Geden, Leiter des Forschungsclusters Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören.